Im sechsten Teil des Interviews mit Ann-Kathrin Dern erzählt sie, was ihre Lieblingspatches und Tools sind. Das musst du dir nicht alles merken oder mitschreiben. Dafür kannst du einfach den Newsletter abonnieren und bekommst eine Zusammenfassung und eine Auflistung all ihrer Tools. Herzlich willkommen zu Tim Soundcast. Mein Name ist Tim Heinrich. Den Link zu dem Newsletter findest du in den Shownotes. Ich hatte vor einiger Zeit für den Chris Wolden Mockups gemacht. Das ist ein Deutscher, der vor, ich glaube, 20 Jahren in die USA gegangen ist. Und der hat für Rihanna und Barbara Streisand und Michael Bublé rangiert. Und dann standen da auch vier Hörner. Und alle vier Hörner haben was anderes gespielt. Und ich glaube, ich habe kurz danach habe ich mir Berlin Brass gekauft, weil ich keine andere Möglichkeit hatte, vier Solo-Hörner zu nehmen, die auch wirklich wie aus einem Guss klingen und jetzt nicht wie vier komplett verschiedene Hörner in unterschiedlichen Räumen. Und da hat mir damals Berlin Brass also echt den Arsch gerettet.
Da finde ich tatsächlich Cinebrass auch immer noch. Ich meine, da hat man natürlich das Problem, dass man dann, wenn man zum Beispiel den Six-Horn-Patch nimmt oder den Two-Horn-Patch und dann eine Viererlinie schreibt, dann hat man natürlich extrem viele Hörner.
Extrem fett, ja.
Ja, wobei einer meiner Lieblingspatches ist tatsächlich das Two-Horn-Patch, den ich tatsächlich sehr oft benutze. Und das Polyphonic Legato Script in Cinebrass ist halt extrem gut. Das funktioniert praktisch immer. Was dann leider für Cinestrings nicht mehr der Fall war. Aber in Cinebrass hat es sehr gut funktioniert. Leider hat der Scripter irgendwann nicht mehr für uns arbeiten wollen. Ah. Und der hatte leider das beste Polyphonic Script, das wir bis dahin kannten. Aber er wollte halt leider nicht mehr an Cinestrings arbeiten. Und der Scripter, den wir dann bekommen haben, der hatte halt gerade erst Polyphonic Legato Script gelernt. Und das war sehr überfordernd. Ich meine, mit jedem Update wurde es besser, definitiv. Ja. Aber es war schon sehr schwierig. Einfach, das ist eins der schwierigsten Skripte, die man schreiben kann, muss. Und dass das dann ohne Probleme funktioniert, das ist dann schon ein Wunder.
Der ist also nicht eingearbeitet worden?
Nee, nicht wirklich. Also der musste dann schon selber in kürzester Zeit das hinbekommen und hat es auch sehr gut hinbekommen für die Zeit, die ihm gegeben wurde. Und mittlerweile hat er das natürlich auch komplett raus, wie das funktioniert. Aber ja, das war schon sehr, sehr schwierig da. Und wir wissen bis heute nicht, wie das Cinebrass-Script geschrieben wurde und warum es so gut ist.
Also bei Cinebrass, ich habe die auch, klar, die können fett klingen, was ich aber auch geil finde, ich weiß nicht, ob es Two Horns war oder Six Horns, die nehme ich auch gerne, um nochmal anzudicken, denn gerade wenn man das Modwheel ziemlich weit nach unten zieht, dann klingen die unglaublich soft, aber immer noch unglaublich fett irgendwie und man hat jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt alles irgendwie zu matschen. Also gerade im soften Bereich mag ich die auch total gern.
Ja, das ist der Two-Horns-Patch. Ja. Den benutze ich immer auf der Lowest Velocity. Wann immer ich so eine warme String-Passage habe, doppel ich die Akkorde in dem Two-Horn-Patch und lasse die Velocity halt ganz komplett unten. Und das hat diese extrem warme, runde Qualität, die dann in die Streicher reinkommt und dann diesen extrem warmen Sound macht.
Wie sieht es mit Percussions aus?
Percussions, kommt drauf an. Wenn es natürliche Percussion sein soll, Cineperk, da habe ich, glaube ich, bislang noch keine bessere natürliche Percussion gefunden. Für Videogames und andere Sachen, wo die Percussion eher ein bisschen produziert klingen muss, Zimmer Percussion und Damage tatsächlich.
Cineperk habe ich auch. Ich glaube, Cineperk ist auch eine der umfassendsten Collections, die man kriegen kann.
Ja, ich glaube auch.
Bei Damage gab es noch eine Produktion, wo ich mit vor Ort sein sollte, um Sounds aufzunehmen. Und dummerweise waren aber so viele Störgeräusche da, dass ich also keine einzige Aufnahme verwenden konnte. Und in dem Augenblick kam Damage raus. Und ich habe nie gesagt, dass ich Aufnahmen benutzt habe vom Dreh. Ich habe auch nie gesagt, dass ich es nicht gemacht habe. Und Damage klingt ja manchmal so ein bisschen nach Industrial. Und dann war das Feedback, boah, das ist ja mega geil, was du da rausgeholt hast aus den Aufnahmen. Hammer. Und ich wollte diese Illusion jetzt auch nicht zerstören und war echt froh, dass ich Damage bekommen hatte. Sogar noch einen Ticken, bevor es offiziell veröffentlicht worden ist. Das ist schon sehr geil.
Ja, das ist tatsächlich eine der besten Out-of-the-Box-Libraries, glaube ich, die ich habe. Weil ich hatte vorher für solche Sachen hatte ich Storm Drums.
Mhm.
Aber East-West-Play.
Ich glaube, ich kenne keinen, der sagt, boah, total geil.
Ja, total geil, East-West-Play. Habe ich gerne in meiner Template. Weil die Storm Drums, den Sound fand ich eigentlich gut, wenn auch ein bisschen überproduziert.
Ja.
Aber irgendwann hatte Play halt so viele Bugs und so viele Probleme bereitet, dass ich das einfach nicht mehr nutzen konnte. Einfach weil, wenn ich mit einer Deadline arbeite, dann kann ich nicht mit solchen Sachen arbeiten. Ich habe ein paar Custom Libraries auch, die ich für andere Leute gemacht habe, die ich dann auch selber natürlich benutze oder nicht benutze. Man weiß es nicht.
Weil du hast sie, ne? Dann,
ja. Ich habe sie auf meiner Festplatte. aber ich probiere immer noch Percussion Libraries aus. Sehr oft finde ich halt einfach, dass zu viele davon extrem ähnlich klingen.
Ja.
Ich habe so ein paar Bespoke Libraries von 8DO.
Mhm.
Diese Tuned Percussion Sachen, die man nutzen kann. Die ich extrem gut finde. Das Wrenchenspiel und das Copperphone und solche Sachen. Die man halt auch als Tuned Tickies benutzen kann, sozusagen.
Ja. Wie sieht es denn so aus mit Synths? Also jetzt bist du, glaube ich, die Frage ist natürlich, die hatte ich jetzt auch mir noch aufgeschrieben, so was dein Style ist, ne? Also wenn du jetzt sagst, du hast überhaupt einen Style, ich meine, du bist ja. Musst ja auch sehr breit aufgestellt sein, aber ein paar Synth-Sounds kommen doch hin, weil ich glaube, bei IMDb, da warst du auch ein oder mehrmal als Synth-Programmer oder sowas gelistet. Mhm.
Zurzeit, also in den letzten 2 Jahren, habe ich sehr wenig Synths benutzt. Hauptsächlich für die Videogames, an denen ich schreibe. Da nutze ich normalerweise schon eher einen Hybrid-Sound. Für die Filme, die ich mache, habe ich tatsächlich hauptsächlich nur Orchester benutzt. Weil mein Stil halt eher sehr klassisch veranlagt ist. Und ich mache halt auch hauptsächlich Drama und Animation. Das ist halt ein sehr traditioneller Stil normalerweise. Zurzeit arbeite ich an einem Videogame, wo ich tatsächlich viele Synths benutze, weil die Temp-Musik ist Steve Jablonski.
Okay.
Ender's Game. Das heißt, da kommt schon ein bisschen was rein. Die Software, die ich da benutze, ist Zebra 2.
Ja.
Einfach, weil ich den Sound extrem gut finde. Und viele Output-Sachen tatsächlich. Also einfach, weil die extrem gut aus der Box klingen. Man kann extrem viel abändern, wie man es haben möchte. Aber man bekommt halt sehr schnell Resultate, die man nutzen kann. Weil ich jetzt auch nicht unbedingt jemand bin, der vor einem Synthesizer sitzt und mit einer Sinuskurve anfängt.
Ja.
Das ist jetzt nicht so.
Also gerade die ersten Libraries, die finde ich sehr cool. Rev und Signal, unglaublich geil.
Yes, für mich ist es Signal und Substance.
Ah.
Finde ich extrem gut. Und tatsächlich Movement, was kein Synthesizer ist und kein, ist ja ein Audio-Plugin.
Ja.
Wo ich aber tatsächlich dann einfach mit meinen Orchesterinstrumenten schreiben kann und dann schicke ich das durch Movement durch und dann klingt es auf einmal wie ein Synthesizer, was ich extrem cool finde.
Ich habe es auch getestet. Ich glaube, wir haben da zwei Engines, ne? Eine links, eine rechts oder wie immer man das nennen soll. Ich fand die Idee eigentlich ziemlich cool, weil die relativ naheliegend ist, zu sagen, man hat einen Filter und Panning, was ich fast noch, und hat man, ich glaube, zwei LFOs und ein Envelope und das wird dann einfach modelliert und im Host-Tempo.
Ja.
Ja, geil.
Ja, ich finde es ein extrem gutes Plugin, einfach weil auch, das ist nicht irgendwie ein Patch, den dann jeder hat.
Ja.
Den jeder laden kann. Und es klingt halt immer organisch, weil der Ausgangssound ist dann Piano oder ein Pad, ein Streicherpad oder was auch immer, was dann moduliert wird und dann eben besonders klingt, aber immer noch eben natürlich besonders.
Ich hatte gelesen, dass die Air Studios verkauft werden sollen, weil es irgendwie Stress mit den Nachbarn gibt.
Nee, ich glaube, das war vor einer Weile. Da war irgendwie, da waren Bauarbeiten und das hat er davon abgehalten, Aufnahmen zu machen und so. Aber es hat sich mittlerweile gelöst. Er wird trotzdem verkauft, weil die Besitzer einfach zu alt sind.
Ach.
Das heißt, das ist der Grund. Aber es heißt nicht, dass er zumacht oder so. Also wir nehmen da auf und es würde mich auch wundern, wenn die schließen würden, weil die sind komplett gebucht. Wann immer wir da aufnehmen, müssen wir Monate im Voraus buchen. Und ich meine, Klaus hat extrem gute Beziehungen zu R und trotzdem müssen wir manchmal, das heißt Challenge the Date. Das heißt, jemand anders hat den Saal schon reserviert.
Ja.
Und wenn wir den Saal haben wollen, müssen wir im Voraus bezahlen.
Ah.
Und dann geht der Saal an uns. Und das kommt relativ häufig vor, sowohl bei Air als auch bei Abbey Road. Das heißt, es würde mich schwer wundern, zumal die mehrere Orchester haben, die jeden Tag aufnehmen. Das heißt, die machen extrem Profit. Hier in L.A. ist es eher ein Problem, wo wirklich die Stages am Schließen sind. Die Bridge Recording schließt demnächst, in 2 Wochen, glaube ich.
Hm.
Und Disney hatte ja schon zugemacht, Tadeo war schon zugemacht. Das heißt, die Aufnahmestudios hier sind nicht voll gebucht und werden dann oft geschlossen oder halt anderweitig genutzt von den Studios, weil einfach alle nach London gehen. Das heißt, es ist eher unwahrscheinlich, dass in London irgendwelche Studios schließen, weil es einfach zu profitabel ist für die.
Ich habe mich auch gewundert, wo willst du sonst aufnehmen? Das ist ja auch der Raum, der es ausmacht. Die haben ja auch für mehrere Millionen die Technik davon vor ein paar Jahren, ich glaube 8 oder 10 waren es, nochmal komplett neu gemacht. Da musst du weitermachen.
Ja, das wird halt nur verkauft, weil die derzeitigen Besitzer alt sind und das nicht mehr managen wollen. Das heißt, die geben das ab an einen jüngeren Besitzer.
Ah, okay.
Aber das Studio selbst bleibt so erhalten, soweit ich das verstanden habe.
Das war der 6. von 8 Teilen. Im nächsten Teil mit Anne geht es um das Mixing.